giftige Deodämpfe inhalieren, sich vor einen Zug stellen und im letzten Moment wegspringen. Über Social Media verbreiten sich immer wieder Challenges, die für Teilnehmende gefährlich sind. Für manche gehen sie sogar tödlich aus. Trotzdem nehmen Jugendliche immer wieder daran teil. Aber warum riskiert man das eigene Leben für solche Mutproben?
Die Gründe dafür liegen in der Entwicklungspsychologie. Denn unser Gehirn lernt erst nach und nach im Leben, Risiken richtig einzuschätzen. Wie genau das aussieht und welche Rolle dabei Social Media spielt, darüber reden wir gleich.
Hi und herzlich willkommen zu Der Fall, dem Kriminalpodcast von Funk. Der Fall kennt ihr ja vielleicht schon von YouTube und hier im Podcast sprechen wir über die Psychologie hinter den Fällen. Ich bin Sarah Koldehoff und wie immer ist heute mit mir hier die Kriminalpsychologin Lydia Benecke. Hallo Lydia.
Hallo Sarah.
Leonie ist 17 Jahre alt und wie die meisten Jugendlichen in ihrem Alter gern auf TikTok unterwegs. Leonie heißt eigentlich anders, ihren Namen haben wir jetzt für diese Folge geändert, um ihre Privatsphäre zu schützen. Im Januar 2023 ist Leonie gerade in einer Reha-Einrichtung, weil sie Phobien und Angstzustände hat. Sie ist in der Reha gut angekommen, sie versteht sich auch mit den anderen Jugendlichen dort gut, also erstmal alles in Ordnung. Mit diesen anderen Jugendlichen unterhält sie sich allerdings auch über die Deo-Challenge, die sie von TikTok kennt. Leonie fühlt sich vermutlich herausgefordert und will an dieser Challenge teilnehmen. Am Morgen des 30. Januar wird Leonie tot in ihrem Einzelzimmer gefunden. Ihr Vater geht davon aus, dass Leonie infolge der Deo-Challenge gestorben ist. Nach ihrem Tod werden bei Leonie Deo-Spray und eine Plastiktüte gefunden. Das sind Utensilien, die in dieser Challenge häufig verwendet werden. Die Kriminalbeamten sind nach ihren Ermittlungen sicher, dass Leonie keinen Suizid begangen hat, sondern infolge eines Unfalls gestorben ist. Ich glaube, wir müssen an dieser Stelle einmal kurz drüber sprechen, was sich überhaupt hinter dieser Deo-Challenge verbirgt.
Die Deo-Challenge gibt es in zwei Varianten. Bei der ersten Variante wird das Deo möglichst lange auf die Haut gesprüht. Das erzeugt eine Kälte auf der Haut, die bis zu minus 40 Grad runtergehen kann. Und das kann Erfrierungen bewirken. Die zweite Variante, die fordert, dass man das Deo möglichst lang einatmen soll. Und das ist extrem gefährlich, denn das Deo enthält Butangas und das kann zu Lähmung der Atemwege und des Herzens führen. Und in diesem Moment stirbt die Person. Das bedeutet, das ist beides sehr, sehr, sehr gefährlich.
Und kursiert aber eben auf Social Media, also diese Deo-Challenge in beiden Varianten, die du jetzt gerade erklärt hast. Also entweder damit, dass man sich das Spray auf die Haut sprüht, was halt wirklich extrem kalt ist und auch zu Verletzungen dann ja führen kann. Oder eben in der zweiten Variante, die sogar potenziell tödlich ist. Wir müssen jetzt einmal dazu sagen, Leonie hatte einen TikTok-Account und zum Zeitpunkt ihres Todes hatte sie solche Videos nicht geteilt und sie hat ihren Tod auch nicht gefilmt, denn sie musste in der Reha-Einrichtung, in der sie ja war, ihr Handy abgeben. Wir wissen aber eben, dass sie sich mit anderen Jugendlichen in der Reha über diese Challenge unterhalten hat, dass sie diese Challenge von TikTok kannte und auch angekündigt hat, an dieser teilnehmen zu wollen. Und wir wissen auch, dass die passenden Utensilien nach ihrem Tod bei ihr gefunden wurden. Die Deo-Challenge ist jetzt nicht die einzige Mutprobe dieser Art, die auf Social Media kursiert. Es gibt zum Beispiel auch die sogenannte Blackout-Challenge, dabei strangulieren sich Jugendliche bis zur Bewusstlosigkeit. In anderen Videos nehmen dann die Leute giftige Waschmaschinenpots in den Mund oder sie springen vor einem heranfahrenden Zug im letzten Moment weg. Bei all diesen Challenges sterben immer wieder Menschen, häufig sind das Jugendliche oder sogar Kinder. TikTok hat sich gegenüber der Fall dazu geäußert, und sieht keine nachweisliche Schuld bei sich. Über die Rolle von Social Media sprechen wir gleich nochmal, die wird gleich nochmal ganz, ganz wichtig. Aber erstmal stellt sich ja, finde ich, wenn man von solchen Fällen hört, die Frage, warum machen wir besonders als Teenager überhaupt bei solchen Mutproben mit? Weil eigentlich sind ja diese Challenges auch eine Art von Mutprobe. Von außen sieht man ja, wie gefährlich das ist.
Wie so oft in der Psychologie kommen da mehrere Faktoren zusammen. In der jugendlichen Zeit gewinnen erstmal Freundschaften sehr an Bedeutung. Man will dazugehören und sich auch als Teil einer Gruppe definieren. Das gehört ja auch eben zu dieser Selbstfindung in dieser Phase. Und da wird es dann super wichtig, was die Gruppe, der man sich zugehörig fühlen will, auch gut findet. Und natürlich möchten Menschen auch gewertschätzt werden. Und gerade in der Jugend suchen natürlich Jugendliche auch nach Anerkennung durch gerade die Menschen, die ihnen wichtig sind. Und wenn dann in der Gruppe zum Beispiel so eine Challenge sehr positiv bewertet wird, dann kann daraus das Bedürfnis entstehen, den anderen zu beweisen, wie mutig man ist und dabei auch sich auszuprobieren. Und Jugendliche nehmen halt auch Risiken eher in Kauf als andere, weil sie sehr offen sind für Erfahrungen und das Risiko oftmals nicht so realistisch einschätzen, sondern eben diese Vorstellung, die anderen werden das toll finden und die werden mich dafür feiern, wichtiger ist, als eigentlich mal drüber nachzudenken, was tatsächlich für Gefahren damit einhergehen. Und das alles spielt natürlich zusammen.
Ja, voll. Ich erinnere mich da auch selber dran, dass es halt in dieser Phase ja besonders wichtig ist, so sich häufig von der Familie eher so ein bisschen ja abzunabeln und vielleicht jetzt nicht mehr so da den Fokus zu sehen, sondern eher in neuen Freundesgruppen und dass man da dann vielleicht auch so eine neue Identität für sich erschließen will, die sich so ein bisschen von der abhebt, die man vielleicht im familiären Kontext hatte oder die man auch noch in der eigenen Kindheit hatte. Und da steht natürlich sowas wie mutiges, riskantes Verhalten besonders im Kontrast zu. Also das kann ja dann auch Leute betreffen, die zum Beispiel vorher eher so als schüchtern und lieb angesehen wurden, dass die das Gefühl haben, nee, ich beweise mich jetzt nochmal neu und ich erschließe mir dadurch eine ganz neue Identität.
Dass in der Jugendphase eben viele Verhaltensweisen sich ändern, das war auch schon immer so. Das ist halt etwas, was in der Menschheit so ist, weil das was mit der Hirnentwicklung zu tun hat in der Phase.
Ja, erstens verschaltet sich natürlich in der Jugend einfach wahnsinnig viel im Gehirn nochmal neu. Da finden ganz viele Umbauarbeiten quasi statt. Und dann kommt es auch darauf an, welche Regionen sich im Gehirn wie schnell entwickeln. Und dabei ist ganz, ganz wichtig, die Hirnregion präfrontaler Kortex. Das klingt erstmal ein bisschen kompliziert, aber das bedeutet einfach nur, Kortex ist die äußerste Schicht des Gehirns und präfrontaler Kortex heißt die Region quasi ganz vorne hinter der Stirn, wird auch häufig Stirnhirn genannt deswegen. Und das ist eine Hirnregion, die sich bei uns Menschen ziemlich, ziemlich lange entwickelt, nämlich sogar bis zum 25. Lebensjahr. Könnte also sein, dass sich das bei mir zum Beispiel gerade erst fertig entwickelt hat.
Und dass diese Hirnregion wichtig ist für die Kontrolle unseres Verhaltens, das wissen wir schon sehr lange in der Medizin. Da gibt es den mega bekannten Fall, den alle kennen, die jemals irgendwas studiert haben mit medizinischen Sachverhalten, die das Gehirn betreffen. Mhm. Nämlich der super bekannte Fall von Phineas Gage, der 1848, als er arbeitete bei dem Bau einer Bahnlinie in den USA, bei einer Sprengung versehentlich bei einem Unfall dann eine Stange durch den Kopf geschossen bekam. Und das war natürlich eine heftige Verletzung, die er knapp überlebt hat. Und als er dann sich soweit wieder erholt hat von den Verletzungen, was natürlich gerade die Leute, die dann auch ihn medizinisch betreuten, sehr interessant fanden, nämlich ob sich jetzt was verändert hat aufgrund dieser Hirnverletzung. Und tatsächlich war er jetzt von seiner Persönlichkeit anders. Also er hat nun sehr spontan Sachen gemacht. Vorher war er zuverlässig, nun war er unzuverlässig. Er ist auch schnell sauer geworden und hatte Probleme, seine Gefühle zu kontrollieren und ist also vom Verhalten ein ganz anderer Typ gewesen. Mhm. Er wurde dann auch beschrieben als, er ist nicht mehr der Phineas, den wir mal kannten von Menschen aus seinem Umfeld. So. Und das heißt, man hat dann gesagt, okay, dieser Teil hier vorne, also hinter der Stirn, der scheint irgendwie wie so eine Bremse zu funktionieren. Das heißt, die Bedürfnisse und die Gefühle, die wir so haben, die werden da irgendwie gebremst. So hat man sich das damals 1848 erklärt. Und bei ihm ist also ein Teil der Bremse durch diese Stange kaputt gegangen. Und jetzt ist er völlig ungefiltert oder zumindest deutlich ungefilterter als vorher eben gewesen in seinem Verhalten. Also von daher war das ganz wichtig.
Ja, und so kam man dann halt zu dieser Erkenntnis, dass dieser präfrontale Kortex eben genau für das, was du gerade genannt hast, für diese rationalen Entscheidungen, für so Risikoabwägung, dass man eben nicht all das, was bei einem als Bedürfnis mal eben so hochploppt, dann auch in die Tat umsetzt, sondern diese Bremse, die entwickelt sich halt bei uns relativ lange und relativ spät. Und deshalb ist sie in der Jugend eben einfach häufig noch nicht so weit ausgebildet und wir haben deswegen diese Bremse noch nicht so dolle und machen vielleicht auch eher Sachen, die sich im Nachhinein als blöde Idee rausstellen.
Und da haben wir halt noch den anderen Aspekt, nämlich, dass in genau dieser Zeit sich deutlich schneller als der präfrontale Kortex die Amygdala entwickelt. Das ist die Hirnstruktur, die ziemlich tief im Gehirn liegt und die ist eher für emotionale Entscheidungen zuständig. Und das bedeutet, wir haben also einerseits die Region, die eher wie die Bremse funktioniert, die halt nicht so schnell sich entwickelt. Gleichzeitig die Amygdala, wenn wir die so ein bisschen wie ein Gaspedal betrachten, für halt Gefühle und Bedürfnisse, die wir ganz schnell spüren, die entwickelt sich schneller. Also das ist so, wie wenn du ein Auto fährst, wo halt die Bremse nicht gut funktioniert, das Gaspedal aber schneller funktioniert. Mhm. Das ist dann natürlich schwieriger zu steuern. Und so ungefähr kann man sich die Zeit der Jugend vorstellen, wo man dann hinterher vielleicht häufiger mal nachdenkt, wenn man so 30 oder 40 ist, dass nicht alles, was man damals für eine super Idee hielt, rückblickend eine super Idee war.
Ja, oder auch, dass einfach die Emotionen da so einen riesigen Teil des Lebens ausmachen. Also ich erinnere mich da noch total gut dran, dass ich bestimmte Sachen, wenn ich jetzt darauf zurückblicke, die ich jetzt vielleicht ein bisschen anders einordnen würde, aber dass sie sich wie das Ende der Welt angefühlt haben in meiner Jugend.
Ja.
Und zwar auch völlig berechtigt. Also ich will das gar nicht so runterspielen, sondern das hat sich in dem Moment für mich so angefühlt.
Natürlich ist jetzt wichtig, das alles zu wissen, wenn man verstehen will, warum dann gerade Jugendliche auch durch solche Challenges eher tatsächlich dazu bereit sind, die umzusetzen, als Altersgruppen, bei denen dann schon die Vorsicht deutlich ausgeprägter ist, weil eben die Hirnstruktur schon weiter ist.
Ja, das ist natürlich jetzt nicht bei allen Jugendlichen gleich. Also da kommt dann wieder die Persönlichkeit ins Spiel. Ja. Es gibt auf jeden Fall auch Teenager, die jetzt eher zurückhaltender sind und die weniger riskantes Verhalten dann eingehen. Aber prinzipiell ist halt unser Gehirn zu diesem Zeitpunkt noch nicht so entwickelt, dass wir da die bestmöglichen Entscheidungen fällen können. Und dazu kommt jetzt halt das, was wir gerade am Anfang gesagt haben. Wir wollen in dieser Phase sehr dringend dazugehören. Und das ist eine eher emotionale Motivation. Und diese Hirnregion, die dann da übernimmt, die ist in dieser Zeit einfach stärker entwickelt. Deshalb wiegt dann das Argument besonders stark in der Entscheidungsfindung. Also dieses Dazugehören wird für uns als wahnsinnig wichtig empfunden. Und all das, was wir dann später sehen, zum Beispiel unsere körperliche Unversehrtheit, das fällt in dem Moment dann einfach so ein bisschen zurück. Und deshalb werden diese rationalen Argumente dann weniger beachtet, wenn wir uns entscheiden, nehme ich jetzt an so einer Challenge teil oder lasse ich das lieber. Jetzt könnte man argumentieren, Mutproben gab es eigentlich schon immer. Diese Gehirnentwicklungsaspekte, über die wir gerade gesprochen haben, die gelten jetzt genauso wie vor 30 Jahren oder wie vor 50 Jahren. Was hat denn da jetzt Social Media mit zu tun? Da können ja soziale Medien gar nichts für.
Das wäre so auch nicht korrekt, denn früher haben Jugendliche auch Mutproben untereinander mal gemacht. Also tatsächlich gab es das früher, aber die sozialen Medien, die lösen weitere psychologische Effekte aus, die die Wahrscheinlichkeit viel größer machen, dass Jugendliche eben auch zu mehr und zu gefährlicheren Mutproben häufiger bereit sind. Wenn man sich einfach vorstellt, also in der Zeit, als ich jugendlich war, da hatten wir kein Internet und wenn es dann eine Mutprobe gab, dann wurde die besprochen irgendwie unter den paar Leuten, mit denen man halt so rumhing, vom Freundeskreis. Aber heutzutage sind ja Jugendliche die ganze Zeit online und sehen ganz viele andere Jugendliche auf der ganzen Welt, die alle möglichen krassen Sachen machen, die ganze Zeit. Und wenn du dir dann halt vielleicht 20, 30, 50 solcher Videos von irgendeiner Challenge anschaust und das dann auch noch mit deinen Freunden hin und her schickst und die anderen so sagen, boah, krass, und das geht ja auch und guck mal, die haben das alle auch schon gemacht, dann erhöht das natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass du auf immer neue Ideen kommst und die Gruppe, mit der du das dann auch besprichst und teilst, dass die komplette Gruppe dann sagt, ja, hey, guck mal, so viele Leute machen das, das ist so cool, das machen wir jetzt auch. Und diese ganzen Ideen und die Flut von Videos und auch gefährlichen Ideen, die über soziale Medien immer wieder jeden Tag neu aufkommen, das ist einfach nicht zu vergleichen mit damals. Und natürlich muss man hier auch darüber reden, wie das Gehirn, also unser Gehirn, überhaupt auf soziale Medien funktioniert. Denn soziale Medien haben es ziemlich gut drauf, uns auch auf eine gewisse Art abhängig zu machen.
Ja, ich meine, unser Gehirn ist eh so aufgebaut, das liebt Neues. Und das liebt immer wieder mit neuen Reizen konfrontiert zu werden. Und besonders liebt das jetzt nicht ein Buch, was man lesen kann, also Buchstaben, die uns präsentiert werden, sondern buntes, bewegtes. Und das heißt, das ist natürlich was, wo Social Media, gerade Plattformen, die mit Bewegtbildern arbeiten, erstmal total drauf abzielen. Dann kommt noch dazu, wenn wir dann was sehen, was uns gefällt, dann wird unser Belohnungssystem aktiviert und es wird der Botenstoff Dopamin ausgeschüttet.
Also der Vergleich, der auch immer gerne gezogen wird, ist ja Glücksspiel.
Ja.
Ich meine, die meisten Menschen wissen, dass wenn sie Geld in Automaten schmeißen, das Glücksspiel niemals so funktioniert, dass die Person am Ende mehr gewinnt als verliert, sondern immer andersrum. Das ist eigentlich absolut jedem Menschen klar, der darüber nachdenkt, dass es keinen Sinn macht, irgendwelche Münzen in Automaten zu werfen, damit vielleicht irgendwann mal Geld rauskommt. Das macht keinen Sinn, aber es ist für das Gehirn eben massiv belohnt, obwohl es völlig unvernünftig ist. Und das basiert eben auf dieser Verstärkung, die unregelmäßig kommt, weil Das funktioniert so, dass du immer wieder Geld reinschmeißt und ganz oft eben keine Verstärkung hast. Also keinen Gewinn. Und irgendwann kommt dann mal Geld raus. Mhm. Und das ist dann in dem Moment der Kick im Gehirn. Das ist diese Verstärkung, das Dopamin wird ausgeschüttet. Das heißt, wenn man nicht weiß, wann die Verstärkung kommt, erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass man das Verhalten wiederholt.
Das ist sogar noch wirkungsvoller, als wenn ich jetzt wüsste, dass ich jedes Mal ein bisschen Geld ausgeschüttet bekäme. Denn dadurch, dass ich nie weiß, wann ich wie viel Geld bekomme, erhöht sich eben genau, wie du gesagt hast, meine Motivation, es immer mehr zu versuchen. Und genau diese unregelmäßige Verstärkung, die du gerade erklärt hast, die sorgt halt dafür, dass wir von was abhängig werden. Und genauso funktioniert es auch in sozialen Medien. Ich weiß nie, wann ich jetzt das nächste lustige Video sehe. Und deswegen scrolle ich dann halt immer weiter. Und wenn ich das bekomme, also irgendeinen Content reingespielt bekomme, den ich toll finde, den ich lustig finde, dann wird eben dieses Dopamin ausgeschüttet und ich bleibe noch mehr hängen und scroll dann noch länger.
Und dadurch, dass wir ja heutzutage dann wahnsinnig viel sehen, auch gerade von Verhaltensweisen von anderen, und darauf bauen ja diese Challenges auf, haben wir dann noch die zwei Probleme, dass einerseits die Gefahr total relativiert wird, weil wenn du halt 30 bis 50 Videos siehst, wo die Leute also offenbar mehr oder weniger unversehrt das Ganze überstanden haben, dann hast du natürlich das Gefühl, dir kann nichts passieren. Auch wenn das halt täuscht, weil alle Fälle, in denen es tragisch ausgegangen ist, wirst du typischerweise nicht zu sehen bekommen. Und das Problem ist auch, dass du natürlich in den sozialen Medien ein viel größeres Publikum hast. Also wenn man früher eine Mutprobe gemacht hat, dann waren da vielleicht die 4 bis 5 Leute, mit denen man rumhing, dabei. Und heute, wenn die Leute das hochladen, können da Hunderte, tausende Menschen zuschauen. Und da geht's ja auch wieder um Verstärkung, nämlich darum, wie viele Likes, wie viele Klicks gibt's für dieses Video. Und dann ist wieder die Konkurrenz da, noch krasser zu sein, damit es noch mehr Likes und noch mehr Klicks bekommt als vielleicht ein anderes Video.
Da kommen jetzt zwei Faktoren zusammen. Also einmal hängt dieses Dopamin tatsächlich damit zusammen, eben schlechtere Entscheidungen zu fällen und unüberlegtere Entscheidungen zu fällen. Und dazu kommt dann halt auch, dass auf Social Media Content erfolgreich ist, der jetzt nicht nur schlicht und nüchtern ist, sondern eben provokant und skandalös und viel kommentiert wird. Dadurch wird er dann gepusht und anderen wieder ausgespielt. Und so verbreiten sich dann auch gefährliche Challenges schnell weltweit. Und genau wie du sagst, man sieht dann ja eben nicht die Challenge, die schief geht. Also du siehst ja nicht, was ethisch völlig richtig ist, wie ein Jugendlicher stirbt, aber was halt auch dann bedeutet, du wirst überhaupt nicht damit konfrontiert, welchen potenziell tödlichen Ausgang diese Challenge dann haben kann, sondern du siehst ja in dem Moment nur die Likes und welchen Erfolg dieses Video hat und eben nicht die negativen Konsequenzen. Das bedeutet dann eben, dass den teils ziemlich jungen UserInnen suggeriert wird, dass sie dann durch solche Videos ebenfalls potenziell hohe Reichweiten erreichen und dann damit halt auch cool wirken können. Mir ist es jetzt auch nochmal ganz wichtig, so festzuhalten, dass nicht alles an Social Media verwerflich ist. Also Social Media kann auch Kontakte und Freundschaften und sogar auch Bildung ermöglichen. Aber was eben ganz, ganz wichtig ist, ist so ein Gespür dafür zu entwickeln, wann potenziell gefährliche Mechanismen greifen und dann so einen eigenen verantwortungsvollen Umgang mit Social Media zu finden. Und es ist auch noch wichtig zu sagen, TikTok wird zwar vorgeworfen, auch jungen UserInnen problematischen Content vorzuschlagen, aber TikTok sagt gegenüber der Fall, solche Challenges seien auf TikTok keine Trends gewesen. Die Blackout-Challenge, die wir gerade einmal erwähnt haben, sei zum Beispiel plattformübergreifend aufgetreten und TikTok lösche gefährliche Inhalte bzw. blende Warnhinweise ein.
Natürlich ist auch nicht alles, was auf TikTok zu sehen ist, wirklich genauso abgelaufen. Denn gerade bei irgendwelchen krassen und gefährlichen Challenges könnt ihr ja gar nicht prüfen, ob die Leute nicht mit Tricks, mit irgendwelchen Schnitten der Kameraführung oder sonstigem einfach so tun, als hätten sie irgendeine Challenge so durchgeführt und dann war das gar nicht so. Also auch das relativiert natürlich die Gefahr, weil einiges davon sicherlich auch nicht wirklich so abgelaufen ist.
Ja, total. Also auch wenn wir nochmal auf die Deo-Challenge gucken, man kann entweder so tun, als hätte man sich Deo lang auf die Haut gesprayt. Das kann man ja ganz einfach mit Schnitten machen. Oder du kannst auch einfach nur so tun, als würdest du das Bewusstsein verlieren. Das heißt nicht, dass es dann in dem Moment tatsächlich auch eingetreten ist. Suggeriert aber dann anderen Leuten, ach ja, die Person hat ja das Video hochgeladen, die ist dann wieder zu Bewusstsein gekommen, ist ja alles gut.
Die langfristigen Folgen, die sollte man immer bedenken und natürlich ist die Lebensgefahr schon mal die drastischste, aber es gibt ja auch viele Challenges, bei denen schwere Verletzungen folgen können. Beispielsweise bei dieser Deo-Challenge, wo dann möglichst lange auf die Haut gesprüht wird. Die Erfrierungen, die das auslöst, die können halt Narben bewirken, mit denen man dann auch ein Leben lang auch umgehen muss.
Ich musste gerade noch mal kurz so drüber nachdenken. Es gibt ja auch super viele Challenges, die nicht lebensgefährlich sind oder die einfach positiv sind. Also zum Beispiel so Tanz-Challenges oder sowas. Gibt's ja einen riesigen Haufen von. Mhm. Ich habe mich gefragt, ob es vielleicht auch sein kann, dass dadurch auch so ein bisschen die Grenzen verschwimmen zwischen riskanten Challenges und solchen, mit denen man einfach Tag ein, Tag aus konfrontiert ist. Also
dass man das Gefühl für die Gefahr eigentlich verliert, ja, weil halt zwischen harmlosen Challenges dann auch einfach diese super gefährlichen mit auftauchen nebenbei.
Ja, und es gibt dann ja zum Beispiel auch so Pranks, also so Streiche, die immer wieder wiederholt werden und dann auch zu so einer Art Challenge mutieren können. Und davon sind manche halt völlig harmlos und andere aber auch total gefährlich. Also, dass da so ein bisschen die Grenzen vielleicht verschwimmen, das könnte ich mir zumindest vorstellen. Ich finde, ein ganz gutes Beispiel dafür sind so Challenges, die damit zu tun haben, was zum Beispiel besonders Saures oder Scharfes zu essen. Weil das ist ja auch erstmal was, wo man so denkt, okay, ich esse, keine Ahnung, saure Süßigkeiten, das ist ja jetzt nicht gefährlich. Das ist einfach nur ein bisschen unangenehm und man macht dann ein lustiges Gesicht, so. Aber wenn es dann zum Beispiel darum geht, super scharfe Chips zu essen, dann kann das dazu führen, dass du sogar ins Krankenhaus musst, weil du dann zum Beispiel Herzrasen bekommst oder halt einfach dein Körper mit dieser Schärfe nicht klarkommt. Und das zeigt, finde ich, so ganz gut, dass da die Grenzen so ein bisschen zerfließen. Also wir essen Chips ja zum Beispiel regelmäßig und dann denkt man jetzt erstmal nicht, okay, wenn ich jetzt besonders scharfe Chips esse, dann lande ich im Krankenhaus. Hm. Ähnlich mit der Deo-Challenge. Die meisten benutzen Deo jeden Tag. Da denkt man jetzt nicht, wenn ich mir das auf die Haut sprühe, einfach ein bisschen näher, als ich das sonst mache, dann kann ich da möglicherweise bleibende Narben von davon tragen.
Eben, es ist halt sicherlich oft so, dass die langfristigen Folgen auch den Leuten nicht so klar sind oder sie das vielleicht einmal kurz hören, aber nicht wirklich darüber nachdenken, dass das einfach auch wahrscheinlich ist, dass es eben diese Folgen geben wird. Und bei allen Challenges, in denen es darum geht, beispielsweise in irgendeiner Form sich selbst zu strangulieren, diese Blackout-Challenge, da ist halt das Fatale, dass Leute offenbar so denken, ja, man wird so langsam bewusstlos, das würde man auch mitkriegen. Und genau das ist komplett falsch, weil nämlich bei dieser Art von Handlungen die Bewusstlosigkeit von einer Sekunde auf die andere so zack, fertig, du bist bewusstlos. Und das ist das Problem, dass die Person in dem Moment, wo sie dann von jetzt auf gleich bewusstlos wird, sich nicht mehr helfen kann und dann eben sehr, sehr, sehr leicht sterben kann. Und auch das wird komplett unterschätzt, wie dieser Mechanismus ist, wie schnell das geht.
In den USA gibt es aktuell die erste Klage von den Eltern zweier Mädchen gegen TikTok, bei der es auch um tödliche Challenges geht. Ein 8- und ein 9-jähriges Mädchen sollen 2021 infolge der Blackout-Challenge, über die wir gerade schon viel gesprochen haben, gestorben sein. Leonies Vater klagt nicht gegen TikTok, denn seine Erfolgschancen wären gering, weil es, auch wenn es Indizien gibt, nicht final geklärt werden kann, ob Leonie tatsächlich infolge der Deo-Challenge gestorben ist und welchen Einfluss TikTok auf ihr Verhalten hatte. Seit Februar 2024 läuft aber ein von der EU-Kommission beauftragtes Untersuchungsverfahren, das klären soll, inwieweit TikTok den Jugendschutz ausreichend umsetzt. Ich finde, wenn man von außen auf diese Todesfälle infolge dieser Challenges guckt, dann ist so mein erster Impuls erstmal so Unverständnis. Und ich finde das super eindrücklich, welche Mechanismen da, also sowohl aus der Entwicklungspsychologie und der Hirnentwicklung als auch Charakteristika von Social Media zusammengreifen, um so ein Verhalten, also so eine Teilnahme an Challenges zu bestärken. Weil wenn ich von außen darauf gucke, dann denke ich ja im ersten Moment, warum macht man sowas? Und meine erste Reaktion ist dann erstmal so totales Unverständnis. Aber ich fand es jetzt irgendwie nochmal ganz wichtig, so darüber zu reden, wie perfide da verschiedene Mechanismen leider ineinander greifen, wenn es um solche Challenges geht.
Wenn ihr nochmal überlegt, die Personen, die gestorben sind bei diesen Challenges, die waren auch sicherlich der Meinung, dass das nicht wirklich gefährlich sein kann, weil sie so viele Videos gesehen haben und so viele Leute gesagt haben, dass sie es schon gemacht haben. Und das ist halt das Tragische, dass die sicherlich nicht beabsichtigt haben zu sterben, aber eben genau das passiert ist, weil sie die Gefahr nicht realistisch gesehen haben. Und von daher wäre es echt wichtig, wenn ihr euch da nochmal reinversetzt, denn wenn ihr einmal eine solche falsche Entscheidung trefft, dann kann es die letzte Entscheidung gewesen sein eures Lebens. Und die Frage ist wirklich, ob ihr dieses Risiko in Kauf nehmen wollt.
Das war ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Wenn ihr uns regelmäßig hört und euch unser Podcast gefällt, ihr aber vielleicht noch gar keine Bewertung dagelassen habt, dann macht das, wenn ihr mögt, gerne. Darüber freuen Lydia und ich uns sehr. Auf dem Der Fall YouTube-Kanal findet ihr außerdem noch weitere Folgen aus der Reihe Der Fall. Falls ihr Fragen habt, findet ihr da auch den Community-Tab, unter dem ihr uns erreicht. Oder ihr schreibt uns einfach eine Mail unter derfall@funk.net. Ja, das war ein leider total aktuelles Thema und ich finde, da stecken ganz, ganz viele interessante Aspekte dran, die so manchmal so ein bisschen in der öffentlichen Debatte darüber verloren gehen. Deswegen fand ich es wieder eine sehr interessante Folge und ja, bin gespannt aufs nächste Mal.
Also dann, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.
Die Funk Podcast-Empfehlung.
Epizentrum. Stories mit Epilepsie.
Du hattest eben einen Anfall auf der Autobahn.
Und deswegen hast du jetzt einen Penis auf dem Arm.
Bitte keinen Stock zwischen die Zähne stecken, wenn ihr eure Finger behalten wollt.
Hi, ich bin Sophia, bin 27 Jahre alt und seit 7 Jahren Epileptikerin. Das heißt, ich kenne den Alltag mit und ohne Anfälle und kann einen Einblick in diese Krankheit verschaffen. Denn nicht jeder Epileptiker fällt krampfend auf den Boden. Wie sehen meine Anfälle aus? Schränkt Epilepsie mein normales Leben ein? Und wie skurril können Situationen im Alltag eigentlich werden? Das erzähle ich euch alle 2 Wochen im Epizentrum.